Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus und deine ganzheitliche Hormonbalance. Mein Name ist Sandra Langschwert, ich bin Zyklusmentorin und TCM-Ernährungsberaterin und heute mit einem Versuch unterwegs, weil du hörst mich, wie gewohnt, auf deiner Lieblingspodcast-Plattform und du kannst, wenn du möchtest, mir tatsächlich auch beim Sprechen zuschauen, denn es ist die allererste Folge Videocast. Das heißt, du kannst auch auf YouTube switchen und dir das Video anschauen. Es ist nach wie vor, was den Podcast betrifft, ungeschnitten, also ein One-Shot. Drückst mir die Daumen, dass es gut geht, weil es sehr, sehr ungewohnt ist, mal in eine Kamera halbwegs reinzuschauen und nicht einfach nur irgendwann und irgendwo das Audio aufzunehmen. Und so die Podcast-Göttin will, schaffe ich es auch, dieses Video auf Spotify zur Verfügung zu stellen, damit du mir auch auf Spotify entweder zuhören oder zuschauen kannst. Ist das Setting hier optimal, in dem ich sitze? Sicher nicht. Vor allem das Licht ist grauenhaft. Das heißt, es haben alle die einen Vorteil, die mir wie immer nur zuhören. Aber wie ist es mit den Komfortzonen und dem Warten auf das Perfekt? Das gibt's einfach nicht, das kommt nicht von alleine und deswegen müssen wir einfach einmal anfangen. Das im Winter zu machen ist natürlich auch nicht die schlauste Variante, weil es ist relativ früh dunkel draußen. Das heißt, man sitzt hier im dunklen Zimmer und nimmt das Ding auf, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich mache das jetzt hier Ende November einfach random. Wir haben wieder eine Community-Folge vor uns, das heißt, immer in der letzten Podcast-Folge in einem des Monats. Ich verhaspel mich heute wahrscheinlich ein bisschen öfter, weil ich so ein Stück weit nervös bin, weil halt die Kamera mitläuft. Aber wir kriegen das hin. Wir sind in der Community-Q&A-Folge, wo ich wieder drei Fragen aus dem letzten Monat mitgenommen habe. Wir werden ja regelmäßig, also immer am Wochenende auf Instagram, öffne ich eine Q&A-Runde, wo mir diverseste Fragen rund um Zyklus, TCM, Ernährung gestellt werden. Und davon nehme ich drei mit in den Podcast, weil auf eine Instagram-Story schlicht und ergreifend nicht so viel passt, wie das Thema am Platz brauchen würde. Aber hier auch gleich die Einladung, mir auch voll gern Nachrichten zu schreiben per E-Mail mit euren Fragen und dann kommen die auch mal rein in die Community-Folge. Also sehr, sehr gerne, ganz egal, was ihr von mir wissen wollt, schickt sie mir oder schaut auf Instagram vorbei. Dort öffne ich, wie gesagt, jedes Wochenende eine Frage. Ihr seht es im Titel der Folge sowieso schon, worum es heute geht. Ich mag es nur noch mal ganz kurz aufgreifen. Wir schauen uns an, ob ein Eisprung an Tag 7 bis 10 zu früh ist. Ich mache hier große Anführungszeichen. Oder in Ordnung. Dann gehen wir rein in das Thema Ernährung in der zweiten Zyklushälfte plus die Frage nach dem Fasten. Das kommt immer mal wieder. Es wird zum Jahresbeginn auch wieder auftauchen und es gibt diverseste Coaches, die euch ganz viele Dinge versuchen zu verkaufen und einzureden. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch gleich heute nochmal das Thema Fasten an. Let's go, hätte ich mir gesagt. Wir fangen mit der Frage an. Es ist eigentlich eine Kombination aus zwei Fragen. Und zwar geht es einerseits darum, wie erkenne ich den Eisprung? Und andererseits war die Frage, mein Eisprung ist immer so rund um Tag 10 laut Temperaturkurve. Ist das denn nicht zu früh? Und generell muss man ja zum Eisprung dazu sagen, der ist ja nicht automatisch in der Mitte des Zyklus. Also das ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Ich habe zum Beispiel einen 31, 32 Tage Zyklus und mein Eisprung so zwischen Tag 16 und 18. Ja, ihr kennt es dann einfach an dem Steigen meiner Basaltemperatur. Das heißt, ich weiß dann, wenn die drei Tage erhöht ist, vor drei Tagen könnte der Eisprung gewesen sein. Wenn ich das Ganze dann kombiniere mit der Beobachtung des Zervixschleims und möglicherweise auch des Ertasten des Muttermunds, dann sehe ich, okay, es war der Eisprung oder der Körper hat nur versucht, einen Eisprung zu produzieren, denn je älter wir werden, desto seltener kommt es zu Eisprüngen bzw. zu Unregelmäßigkeiten. So, dann haben wir den Fakt geklärt, dass es nicht unbedingt sein muss, dass der Eisprung in der Mitte des Zyklus ist. Und vor allem keine App der Welt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sag's gern nochmal, keine App der Welt, kein Tracker, kein Algorithmus kann den Eisprung vorherbestimmen. Ja, du musst in die Körperbeobachtung gehen, um herauszufinden, bin ich in meinem fruchtbaren Zeitfenster oder nicht. Ja, alles andere ist nicht möglich. Und wenn jetzt dein Eisprung an Tag 10 ist und ungefähr 14 Tage, 12 bis 16, sagen wir mal 14 Tage später die Periode einsetzt und das regelmäßig so passiert, dann kann es einfach sein, dass das genau dein Normal ist, unter Anführungszeichen. Also jede von uns hat ein bisschen ein anderes Zyklus-Normal, wie mein 32-Tage-Zyklus kann bei meiner Freundin der 27-Tage-Zyklus sein oder eine Kundin letztens ist schon froh, wenn sie mal 24 Tage hat, weil sie regelmäßig 22 bis 23 Tage-Zyklen hat und das einfach schon immer. Das heißt, per se kann man nicht sagen, dass jetzt der Eisprung an Tag 10 als zu früh gilt, sondern es kann einfach normal sein. Den Eisprung nach hinten zu verschieben, das ist schon eine harte Aufgabe, weil wenn der Körper so programmiert ist oder auch Tag 7, ja, ich habe jetzt da mit einer Followerin letztens auf Insta geschrieben, die an Tag 7 den Eisprung hat und gemeint hat, boah, für einen Kinderwunsch und so war es halt echt cool, wenn sie den nach hinten schiebt, weil natürlich an Tag 7 ist gerade einmal die Periode aus oder noch nicht. Und dann ist es mit Geschlechtsverkehr halt auch teilweise wahrscheinlich unangenehm für die Frau, kann ich auch nachvollziehen. Ja, und dann steht natürlich die Frage im Raum, was kann ich tun, damit sich dieser Eisprung verschiebt, aber das ist echt nicht einfach. Also nicht, es funktioniert nicht einfach mit einem Fingerschnipsen oder wenn man jetzt 3 Monate Mönchspfeffer nimmt, dass sich dann der Eisprung nach hinten verschiebt. So einfach ist es tatsächlich leider nicht. Da müsste man auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen versuchen, die Hormonbalance zu beeinflussen, ja, sofern man kann. Aber da müsste man sich anschauen, wie aktuell die Ernährungsgewohnheiten sind, wie der Zyklus derzeit aufgebaut ist, wie die Periode geht, was für eine anderen Beschwerden der Körper möglicherweise zeigt. Also das ist echt eher ein komplexeres, größeres Thema. Kann man sich natürlich einmal anschauen, du kannst dich bei mir melden, wenn es bei dir auch ein Thema ist. Aber da mag ich echt tatsächlich nichts versprechen, weil alles andere wäre fahrlässig. Das heißt, der Eisprung zum Tag 7, 8, 9, 10, was auch immer, ist jetzt per se nicht zu früh. Ja, natürlich ist es schwieriger, auch für manche Frauen emotional auszuhalten, wenn die erste Zyklushälfte unter Anführungszeichen kürzer ist als die zweite Zyklushälfte, dann fühlt sich das natürlich intensiver an und schwieriger. Aber es muss per se jetzt nichts Schlechtes sein, ja, oder etwas Abnormales für den Körper. Wichtiger ist eigentlich, dass die zweite Zyklushälfte lang genug ist, sagen wir es einfach mal so, ja. Der Eisprung sorgt ja dafür, dass die Follikelhülle platzt und aus dieser geplatzten Follikelhülle der Gelbkörper entsteht und der wird zur Drüse, um das Progesteron zu produzieren. Und dieses Progesteron ist ja wichtig für die zweite Zyklushälfte, damit es lang genug ist und damit sich auch eine möglicherweise befruchtete Eizelle einnisten kann. So, und die Stabilität der zweiten Zyklushälfte ist auch für dieses Zyklusrad relevant. Ja, und somit sind wir wieder dabei, dass der Eisprung schlicht ein Ankerpunkt ist für den Zyklus und der wichtig ist für ganz viele Körperprozesse. Das heißt, wie erkenne ich den Eisprung? Ich sage es nochmal, es ist ganz wichtig, dass ihr euch nicht auf Apps verlasst, weil die können nicht akut in euren Körper reinschauen, sprich Zervixschleim beobachten. Beschäftigt euch mit der NFP, mit der natürlichen Familienplanung und der symptothermalen Methodik. Das heißt, das Verbinden von dem Messen der Basaltemperatur, dem Beobachten vom Zervixschleim und das Ertasten vom Muttermund, weil diese 3 Anzeichen kombiniert ergeben dann ein fruchtbares Zeitfenster und ganz konkret auch zeigen sie an, wann der Eisprung gewesen ist. Genau, also soviel zum Thema Eisprung. Übrigens, Thema Eisprung, gell, der ist insofern wichtig, damit die zweite Zyklushälfte stabil laufen kann, habe ich gerade gesagt. Und um sich der zweiten Zyklushälfte ein bisschen intensiver zu widmen, möchte ich euch daran erinnern oder das erste Mal so richtig groß ankündigen, dass das PMS-Mentoring, eigentlich das TCM im Zyklus-Mentoring mit dem Schwerpunkt auf PMS im Jänner 2026 startet. Die ersten 4 Plätze sind vergeben. Ich habe nur begrenzte Kapazitäten, weil ich die Gruppe relativ klein halten möchte. Und da beschäftigen wir uns 3 Monate damit. Erstens, wie kann ich PMS auflösen oder lindern? Zweitens, wie mache ich die Lutealphase zu meiner Lieblingszyklusphase? Ja, das geht tatsächlich, glaubt's mir's. Und drittens, was kann ich tun, damit dieses Zyklusrad gut läuft und ich nicht in einen Progesteronmangel reinrutsche? Also es ist aus unterschiedlichen Perspektiven eine ganz spannende Geschichte, dieses Mentoring-Programm. Ihr findet dazu alle Infos bei mir auf der Website. Ich verlinke es euch gerne in den Shownotes oder in der Beschreibung. Und dort findet ihr auch ein Video, ein Erklärvideo zum Programm, das heißt, da könnt ihr mal reinhören und da erzähle ich euch, was die Bausteine davon sind und warum es klug wäre, sich mit der Lutealphase zu beschäftigen. Ab zur zweiten Frage, wenn ich da jetzt auf die Seiten schaue, liebe Grüße an alle, die das Video schauen, hier steht mein Laptop und ich schaue mir meine Notizen dazu an. Zweite Frage ist, also eigentlich Frage, es war in der Box ist Ernährung in der zweiten Zyklushälfte, Fragezeichen. Das ist ein etwas größeres Thema, aber ich versuche ein paar wesentliche Tipps jetzt mit euch zu teilen. Auch hier zur Info, das wird ein größerer Block sein, auch im Mentoring-Programm ab Jänner, weil wenn es mit Ernährung darum geht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, dann braucht es ein bisschen. Also das ist nichts, wenn ich 2 Tage ohne Zucker ist, kann ich mir auf die Schulter klopfen, ist schon mal super für den Darm, aber das verändert jetzt gleich auch nichts für die Hormonbalance, sondern da muss man schon ein bisschen dranbleiben. Das ist vielleicht das Erste, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr sagt, boah, ich habe einen Progesteronmangel, ich mag da was verändern, dann dauert es meistens so 2 bis 3 Monate, bis sie da was tut. Das heißt, man muss bei diesen Dingen auch dranbleiben. Das ist so, das ist der Wermutstropfen an der Geschichte. Es gibt da keine schnelle Pille, ja, die euch das komplett auflöst, wenn ihr über Ernährung arbeiten wollt. Aus meiner TCM-Brille gesprochen, also TCM-Ernährungsbrille gesprochen für die zweite Zyklushälfte, ist einerseits extrem wichtig, dass ihr regelmäßig warm und gekocht esst. Ihr könnt sie auch umstellen von 3 Mahlzeiten auf 5 geplante Mahlzeiten, weil der Stoffwechsel sich verändert. Viele Frauen mehr Hunger haben. Es ist auch so, dass der Kalorienbedarf in dieser Phase zunimmt. Der Körper versorgt die Gebärmutterschleimhaut ganz intensiv mit Nährstoffen, weil er ja will, dass sie was einnistet, theoretisch. Das heißt, hier eine regelmäßige Nährstoffzufuhr oder auch Energiezufuhr, denn Essen ist Energie, ist extrem wichtig und kann man hier auch forcieren. Plant einfach ein bisschen mehr ein. Zucker, ich bin kein Fan davon, dass man sich in der Lutealphase den Zucker wegnimmt, weil wir alle wissen, wie heftig Stimmungsschwankungen sein können oder Gereiztheit, Traurigkeit, und da ist halt Essen für manche ein bisschen eine Zuflucht oder auch eine Belohnung oder Beruhigung. Das darf natürlich nicht ausarten, aber wer von uns kennt es nicht, seien wir uns ehrlich. Und deswegen gönn dir das Stück Schokolade, mach dir den Kaiserschmarrn, nimm dir den Punschkropfen, muss ich zu mir selber sagen. Das ist schon okay, aber übertreibt es nicht, weil Zucker ja halt auch schon Entzündungsprozesse fördern kann, und überall dort, wo Entzündungen sind, kommt es dann möglicherweise dazu, dass auch die Regelschmerzen intensiver werden. Also da würde ich schlicht und ergreifend weniger Zucker nehmen. Genauso auch weniger Koffein. Viele Frauen berichten mir irgendwann, du Sandra, ich habe jetzt ab dem Eisprung einfach den Kaffee weggelassen und es geht mir viel besser. Auch mit meinen Stimmungsschwankungen, ich fühle mich stabiler, ich schlafe besser. Und das ist so, so, so viel wert. Viele von uns verstoffwechseln Kaffee einfach relativ langsam und dementsprechend sollte sie aus, hier das einmal auszuprobieren, in der zweiten Zyklushälfte das Koffein zu streichen, und da gehört halt leider auch sowas wie Matcha dazu, gell? Genau, also das ist regelmäßig essen, warm essen, weniger Koffein, weniger Zucker. Was ihr aber machen könnt, ist, dass ihr statt dem Zucker ganz bewusst darauf achtet, dass ihr natürliche Süße mit in eure Ernährung nehmt. Was meine ich damit? Dass man absichtlich zum Beispiel sich überlegt, okay, habe ich die Woche schon ausreichend Wurzelgemüse gegessen oder Knollen, ja, also Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, genauso auch Fenchel oder Kürbis, also so diese Lebensmittel mit einem süßen Grundgeschmack, und es ist ganz viel Wurzelgemüse oder Gemüse, das bodennah wächst, genauso wie gekochtes Obst. Ja, Getreide auch, also Porridge in der Früh aus Quinoa, Haferflocken, aber auch Milchreis. All diese Getreidearten und Sorten können dabei helfen, dass dieser Süßhunger, der am Nachmittag kommt, reduziert wird. Und ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ich nicht selbst ausprobiert und erlebt habe. Es funktioniert tatsächlich. Genau, also das so für die zweite Zyklushälfte. Letztens auch mit einer Kundin über Seed Cycling gesprochen, also das bewusste Einsetzen von Samen und Saaten in der jeweiligen Zyklusphase. Das ist, ihr habt es vielleicht in einer Podcast-Folge schon mal gehört, aber ich finde das Konzept Zyklus-Food grundsätzlich super. Und ich kenne mich ja aus damit, aber es ist wenig praktikabel, weil viele von euch nicht die Kapazitäten haben im Kopf, weil der Alltag schon so stressig ist, sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. Kann man aber machen, gibt es auch gute Bücher dazu oder Blogs, wo man sie genauer einlesen kann. Beim Seed Cycling, das ist so eine ein Einsteiger-Ding, wenn man so will. Da geht es darum, dass man erste Zyklushälfte vorwiegend diverseste Dinge, den Porridge, die Suppe, den Salat, den Eintopf, die Bowl, was auch immer, mit Kürbiskernen und Leinsamen toppt oder ergänzt, und in der zweiten Hälfte, Zyklushälfte, dann mit Sonnenblumenkernen und Sesam arbeitet, um hier da diese ja, Nährstoffbomben von Samen und Saaten für sich auch zu nutzen. Können Sie natürlich auch mit fetten Ölen, mit kaltgepressten Ölen arbeiten. Also Kürbiskernöl ist super, Leinöl eh ganz klar, bei den Sonnenblumenkernen, Sonnenblumenöl eh. Also kann man super hochwertiges kaufen, aber da seid ihr ein bisschen vorsichtiger. Und Sesamöl nehme ich auch urgern zum Anbraten für mein Wokgemüse oder so, oder fürs Ofengemüse. Also da kann man auch hier damit arbeiten. Und die Liste ließe sich jetzt noch urlang weiterführen. Das werde ich auch im PMS-Mentoring ab Jänner machen, aber erst nachdem ich mir auch vielleicht die Zungen der Teilnehmerinnen angeschaut habe, um hier herauszufinden, sind wir eher im Blutaufbau drinnen, in der Milzstärkung, was sind so die Themen der Frauen, die da involviert sind, und dann ein paar passgenauere Ernährungsempfehlungen auch aussprechen zu können. Also da ist noch lange nicht Ende mit dem Thema, aber für jetzt mache ich mal einen Punkt, weil wir sind eh schon fast bei 20 Minuten angelangt und ich habe noch ein Thema. Und zwar ist es mit dem Fasten. Ich habe immer wieder Kundinnen, die schwören, oder deren Partner eigentlich schwören, auf Intervallfasten, auf Suppenfasten, auf Saftkuren. Ich habe eine relativ starke, eindeutige Meinung zu dem ganzen Thema. Für mich bedeutet Fasten, dass ich dem Körper die Möglichkeit nehme, Energie zu produzieren. Das kann ich bewusst machen, im Heilfasten, um wirklich zum Entgiften oder Entlasten, weil Entgiften tut der Körper sowieso immer, entlasten, um diesen Neuaufbau zu fördern. Aber Heilfasten würde ich immer in professioneller Begleitung machen, also auch vielleicht eine Woche wohin fahren und mich dort betreuen lassen, auch mit Ärztinnen, die dabei sind und regelmäßig checken, ob das eh noch in Ordnung ist für mich. Was ich tatsächlich einfach nie empfehlen werde und auch noch nie habe, sind Saftfastenkuren. Weil ich der Meinung bin, dass wenn du da 3, 4, 5, 6 Tage nur Säfte trinkst, dir nichts Gutes dabei tust. Es gibt durchaus Menschen, die eine Fettleber kriegen, weil sie zu viele Smoothies und frisch gepresste Säfte trinken. Und bei den ganzen Säften ist es ja so, dass dir zum Beispiel die Ballaststoffe fehlen. Das heißt, für den Darm ist es viel reizender teilweise und auch für die Leber unfassbare Anstrengung, auch diese Zuckerschübe, die man da dann kriegt, wenn es halt Früchte sind, zu verarbeiten. Also das finde ich nicht schlau, und vor allem die Menge ist halt schon etwas, wo man denkt, puh, irgendwie geht sich das für mich nicht aus, weil in so einem Saft sind vielleicht zwei Äpfel, eine Banane, eine Handvoll Weintrauben und was weiß ich, was alles noch drinnen, oder lass es Gemüse sein. Das würde ich so auf einmal einfach nicht essen. Und wenn ich es esse, habe ich zum Beispiel Ballaststoffe drinnen, die der Darm braucht, damit er besser arbeiten kann. Also da bin ich bei den Fastthemen einfach grundsätzlich vorsichtig. Ja, in der TCM ist es auch eher so im Sinne von Heilfasten. Ich kann ein Suppenfasten machen, da führe ich mir auch was Warmes zu, da habe ich gekochtes Gemüse, lang gekochtes Gemüse, vielleicht noch mit einem fetten Öl oder mit ein paar Gewürzen, dann so in diese Richtung, hier mehr Flüssigkeit auch in den Darm zu bringen. Also ja, aber... Und auch beim Intervallfasten, wenn man jetzt noch der TCM-Organuhr gängen, dann lasst es oben essen weg, unter Anführungszeichen, oder schiebt es nach vorne und nicht das Frühstück, nur weil es praktischer ist. Weil gerade noch am Aufstehen braucht der Körper die Energie, um in den Tag zu starten. Und wenn wir ihm das Frühstück nehmen, ja, dann ist es nicht die allercoolste Geschichte für ihn. Mein Zugang dazu, ja, zum Thema Fasten. Und Hunger ist aus meiner Perspektive etwas, das man einfach nicht übergehen sollte, weil Hunger ein physiologisches Bedürfnis ist, wo der Körper sagt, ich brauche jetzt was. Und wenn es eben nicht gibt, er relativ schnell sich denkt, shit, offensichtlich gibt es hier Notstandslage, wir finden nichts zum Fressen, ich muss alles einlagern und einspeichern. Ja, also es ist, glaube ich, schon ein Stoffwechseltyp auch, ob das funktioniert mit dem Fasten oder nicht. Ich bin kein Freund davon, weil auch ich persönlich ja ziemlich viel Zufriedenheit empfinde, wenn ich esse. So ehrlich muss ich auch sein. Also das hängt vielleicht auch noch damit zusammen. Wenn ihr Hilfe braucht bei dem Thema, was ist die passende Ernährung für mich, dann könnt ihr euch jederzeit auch für ein 1:1 bei mir melden. In diesem Jahr sind die Plätze schon fast weg, aber mit Neustart 2026 habe ich dann wieder 1:1 Begleitungsplätze. Voll gern. Ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen, aber wenn du das Gefühl hast, ach, ich nutze den neuen Schwung ins neue Jahr, es ist eh Winter, ich habe eh weniger zum Tun im Garten und mehr Zeit, um mich um diese Dinge zu kümmern, dann lass voll gern von dir hören. Alle 1:1 Gespräche sind kostenlos und unverbindlich, das heißt, du wirst zu nichts gezwungen in dem ersten Gespräch. Und, wie gesagt, die Anmeldung zum 3-Monats-Programm TCM im Zyklus Mentoring ist offen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Es kann nur eine Bereicherung sein für jede Frau, glaubt's mir's, weil die Lutealphase ziemlich viele Schatzkisten beinhaltet, sagen wir es einfach mal so. Genau. Das war's. Das war meine erste Videocast-Folge. Mal schauen, wie sie ankommt. Vielleicht das nächste Mal bei besserem Licht. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt. Lasst es mir voll gern wissen, ob euch das taugt, ob ihr mir gern seht beim Reden. Dann könnte ich das ja vielleicht öfter machen oder regelmäßiger machen. Nicht immer, aber hin und wieder. Und nicht vergessen, gell, Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, am besten auch gleich bewerten. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr, sehr. Es sind urviel 5-Sterne-Bewertungen schon da. Ich glaube so 150. Und über jede einzelne weitere würde ich mich natürlich freuen. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch wie immer zum Abschluss alles Liebe.